Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, guten Tag. Michael J. Fox war in den 80ern und 90ern der große Star von Hollywood und auf jedem Titelblatt, in jeder US-Talkshow und häufig auch bei Preisverleihungen.
The popularity of Michael J. Fox is a phenomenon.
Here is Michael J. Fox.
What is the secret of your success?
And the winner is
Michael J. Fox.
I don't believe this. This is great.
I feel 4 feet tall.
Ja, er fühlt sich riesig, sagt Michael J. Fox hier, mindestens 1,20 Meter groß. Ein kleiner Scherz über seine nicht ganz so große Körpergröße. Über diesen Schauspieler gibt es jetzt einen Dokumentarfilm und ich habe mit dem Regisseur gesprochen, mit Davis Guggenheim. Wir schauen außerdem auf die angespannte Stimmung in der türkischen Filmszene und den morgigen Wahltag. Und natürlich sprechen wir auch über die Lolas, die gestern Abend verliehen wurden, den Deutschen Filmpreis. Morgen wird gewählt in der Türkei und es wird eine Schicksalswahl für die Türkei, denn zum ersten Mal seit über 20 Jahren scheint es möglich, dass Präsident Erdogan abtritt. Auch die türkische Filmwelt ist in Aufregung und viele hoffen auf einen Richtungswechsel in der Politik. Christian Berndt hat mit Filmschaffenden und Festivalbetreibern in der Türkei gesprochen.
Mal sehen, man kann nie wissen, aber Hoffnungen habe ich zum ersten Mal seit 21 Jahren. Aber dieses Mal bin ich optimistisch,
sagt Ahmet Boyacıoğlu. Er leitet das Antalya Golden Orange Film Festival, das wichtigste türkische Filmfestival. Boyacıoğlu ist zuversichtlich, dass Präsident Erdogan die Wahlen verliert und abtreten muss. Aber so autoritär Erdogan regiert hat, es habe immer eine türkische Zivilgesellschaft gegeben, meint Boyacıoğlu. Auch das türkische Kino habe trotz Repression und Zensur regierungskritische Filme hervorgebracht. Und sie laufen auch auf dem Antalya Filmfestival.
Die Regierung möchte in den letzten Jahren nach Möglichkeit diese Filme abschaffen. Die können natürlich es nicht tun. Diese Filme werden gedreht.
Vor allem im Dokumentarfilmbereich, so Boyacıoğlu. Allerdings haben es kritische Dokumentarfilmer schwer, weil sie keine staatliche Unterstützung bekommen und ihre Projekte nicht selten Gefängnisstrafen nach sich ziehen. Aber auch wenn viele mutige Filme entstehen, ist der Exodus von Filmschaffenden seit Jahren enorm.
Soweit ich weiß, vor ein paar Jahren gab es über 400 Filmemacher nur in Berlin.
Inzwischen könnten es, meint Boyacıoğlu, womöglich schon doppelt so viele türkische Filmschaffende in der deutschen Hauptstadt sein. Sollte Erdogan die Wahlen doch gewinnen, werde es einen noch größeren Exodus von Filmschaffenden nach sich ziehen. Die bisherige Abwanderung hat allerdings nicht nur politische Gründe, sagt Boyacıoğlu. Es gibt in der Türkei mittlerweile 170 Filmschulen, aber die öffentliche Filmförderung sei lächerlich gering. Auch in dieser Richtung setzt er auf eine neue Regierung. Es gebe bereits Ankündigungen der Sozialdemokraten.
Jetzt haben wir dummerweise seit 20 Jahren ein Ministerium für Tourismus und Kultur. Die Leute sind eher mit Tourismus beschäftigt und Kultur ist leider so klein geworden. Aber man hat mir gesagt, dass es ein Kultusministerium und dann mehr Förderung geben werde. Mal sehen.
Auch viele Freunde des kurdischen Regisseurs Ferit Karahan sind im Ausland. Karahan ist geblieben, weil seine Geschichten in der Türkei liegen. Alle seine Filme sind mit seiner kurdischen Herkunft verbunden, zu Karahan. In seinem Film Brother's Keeper, der 2021 auf der Berlinale lief, erzählt Karahan autobiografisch vom Assimilierungszwang, dem kurdische Kinder an Schulen in den Kurdengebieten durch die türkischen Behörden ausgesetzt waren und sind. Auch er blickt optimistisch auf die Wahlen. Oppositionskandidat Kılıçdaroğlu sei zwar nicht ideal, aber zumindest ein Politiker, der zuhöre, anders als Erdogan.
But after 2015, Erdogan recently decided to, you know, close the negotiations.
Erdogan habe 2015 entschieden, die Verhandlungen mit den kurdischen Parteien einzustellen. Danach sei der Konflikt schlimmer als in den 90er Jahren geworden. Karahan kann seine Filmstoffe ohne massive Eingriffe der Zensur realisieren.
Even though, you know, the Minister of Culture
Sogar der Kulturminister mag seine Filme wohl auch, weil sie im Ausland Erfolg haben. Spielfilme mit kritischem Inhalt haben es leichter als Dokumentarfilme. Das sieht auch die Regisseurin Sepil Altin so. Ihren düsteren Science-Fiction Once Upon a Time in the Future, der Anfang April auch bei den türkischen Filmtagen in München lief, kann man durchaus als Parabel auf den Überwachungsstaat lesen. In Form von Filmkunst ist das möglich, ganz anders als bei Dokumentarfilmen.
One of the name is Çiğdem Mataş. She talks about to make a film.
Altin erzählt, dass die Filmproduzentin Çiğdem Mataş geplant hatte, einen Film über die Gezi-Proteste 2013 zu machen, und allein für diese Idee wurde sie zu 18 Jahren Haft verurteilt. Auf dem Dogfest München läuft gerade der türkische Dokumentarfilm Ausnahmezustand. Er behandelt die Säuberungswelle im öffentlichen Dienst, mit der Erdogan nach dem gescheiterten Militärputsch 2016 kritische Stimmen mundtot machen wollte. Regisseurin Nejla Demirece hat 3 Jahre lang Betroffene begleitet.
I couldn't work with anyone during the post-production phase. I had to go and complete it in Greece.
Als es in die Postproduktion des Films ging, fand Demirece keine Mitarbeiter und musste den Film in Griechenland fertigstellen, sagt sie. Niemand wagte es, bei dem Film mitzuarbeiten. Aber jetzt, 2 Tage vor den Wahlen, haben tausende Künstler ein Manifest veröffentlicht. Darin wird nicht nur kritisiert, dass es in den letzten 20 Jahren eine beispiellose staatliche Vernachlässigung der Kultur gegeben habe.
The artist also wants freedom.
Die Künstlerinnen fordern außerdem Freiheit und ein Ende der Zensur. Dass sie einen solchen Schritt wagen, hat auch mit dem Wahlkampf zu tun, meint Demirece. Die Regierung sei im Moment zurückhaltender als sonst. Aber das zeige auch Erdogans Machtverlust angesichts der vielen Krisen. Vor einem Jahr wäre ein solches Manifest nicht denkbar gewesen. Das könne sich auch wieder ändern. Erst müsse Erdogan wirklich abtreten.
If we win the elections, we will be free, I think so.
Das sagt die türkische Regisseurin Nejla Demirece im Beitrag von Christian Berndt. Christian Berndt hat mit Filmschaffenden und Festivalbetreibern in der Türkei über die morgigen Wahlen gesprochen. Beim Namen Michael J. Fox kommt den meisten Menschen wohl sofort diese Rolle hier in den Kopf.
Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean?
Marty McFly, der hyperagile Jugendliche aus Zurück in die Zukunft, der seinen DeLorean-Sportwagen in eine Zeitmaschine umfunktioniert hat und das Raum-Zeit-Kontinuum mächtig durcheinander bringt. Über diesen Michael J. Fox gibt es jetzt einen Dokumentarfilm, Still, a Michael J. Fox Movie, zu sehen beim Streamingdienst Apple TV+.
What did it mean to be still?
I wouldn't know, I was never still.
Ja, und das mit dem Titel Still, also still, ist ironisch gemeint, denn wie Michael J. Fox eben selber sagte, er war nie still, immer in Aktion, als Person, in seinen Rollen und ja, seit vielen Jahren noch verschärft durch seine Parkinson-Krankheit. Der Dokumentarfilmer Davis Guggenheim hat den Film gedreht und ich konnte mich mit ihm unterhalten. Sie haben im Laufe Ihrer Karriere immer wieder Menschen in den Mittelpunkt gestellt, die etwas Besonderes geleistet haben. Al Gore zum Beispiel, Bill Gates, Malala oder jetzt Michael J. Fox. Was interessiert Sie als Dokumentarfilmer an den Menschen? Was ist Ihre treibende Kraft?
Das klingt vielleicht dumm und nicht sehr reflektiert, aber es gab vor ein paar Jahren einen Moment, da ging mir auf, dass ich immer wieder die Geschichten von Menschen erzähle. Es sind unterschiedliche Geschichten, aber der rote Faden ist, dass mich Menschen faszinieren. Ich hatte mir keine Gedanken gemacht, aber da ist es mir klar geworden.
Können Sie sagen, was Sie an den Menschen fasziniert? Wollen Sie etwas über die Menschen erfahren oder durch die Menschen über die Welt? Oder etwas ganz anderes?
I don't think my family was always happy. I think my brother and sister were always struggling. My parents were worried about them. They were never worried about me for some reason.
Ich war das dritte und jüngste Kind und meine Familie war nicht immer glücklich. Mein Bruder und meine Schwester hatten es schwer und meine Eltern waren immer besorgt um sie. Um mich haben sie sich nie Sorgen gemacht. Ich habe mir dafür immer Sorgen um alle anderen gemacht. Ich weiß noch, wie ich als kleines Kind von Zimmer zu Zimmer gegangen bin, um mich zu vergewissern, dass es allen gut geht. Das war meine Rolle in der Familie, jeden zu verstehen, zu sehen, was los ist. Oh, meine Schwester hat schlechte Laune, sie macht sich Sorgen wegen der Schule. Mein Vater ist gestresst und wütend auf meine Mutter. Meine Mutter ist unzufrieden. Ich hatte die Vorstellung, dass ich sie alle zusammenbringen könnte, wenn ich sie nur richtig verstehe. Ich habe an die Bilderbuchfamilie geglaubt, die gab es aber nie. Ich glaube, dieses Bedürfnis, alle zu verstehen und alle zusammenzubringen, war so etwas wie der Instinkt, den ich heute noch habe. Das war überhaupt nicht bewusst. Ich möchte Michael J. Fox verstehen und will, dass die Welt ihn auch versteht. Bill Gates wird missverstanden. Ich möchte, dass die Welt ihn so versteht, wie ich ihn verstehe. Ich möchte, dass meine Mutter wirklich versteht, was mit meinem Bruder los ist. Das ist alles sehr ähnlich.
I want my mother to really understand what's going on with my brother. It's a similar thing.
Es ist interessant, dass wir erwachsen sind und immer noch in diesen Mustern stecken.
My mother struggled with drinking. That was another thing. And I would come home from school and I'd, you know, you go, what mood is she in today?
Ja, meine Mutter hat mit dem Alkohol gekämpft. Immer wenn ich aus der Schule kam, war die große Frage, in welcher Stimmung ist sie heute? Ist sie gut gelaunt oder hat sie schon ein paar Drinks intus und ich sollte sie besser in Ruhe lassen? Ich habe mir also ein Gespür dafür erarbeitet, in welcher Stimmung sie war und das gab mir diese sensiblen Antennen.
Das kann ich nachempfinden. Sie sind fast so alt wie Michael J. Fox. Als er in den 1980er Jahren berühmt wurde und zum Star aufstieg, hatten Sie ihn auf dem Radar? Was haben Sie damals über ihn gedacht?
Die Wahrheit ist, ich habe ihn in meinem oberflächlichen Verständnis immer irgendwie abgelehnt, bevor wir den Film angefangen haben. Naja, ablehnen ist vielleicht das falsche Wort, sagen wir. Ich habe ihn unterschätzt. Ich erinnere mich, dass meine Freunde auf dem College mich in Zurück in die Zukunft mitnahmen. Ich habe ihn mir angeschaut und fand ihn gut, einen lustigen Film halt. Ich habe nicht verstanden, wie brillant er ist. Es gibt meiner Meinung nach nur ein paar perfekte Filme und Zurück in die Zukunft gehört dazu. Er funktioniert auf so vielen Ebenen, aber das sehe ich heute so. Damals habe ich ein bisschen gleichgültig reagiert, bei der Serie Familienbande zum Beispiel oder bei Doc Hollywood. Die Verdammten des Krieges und die grellen Lichter der Großstadt hatte ich nicht gesehen. Es waren also seine Bücher, die mich dazu brachten, ihm näher zu kommen und meine Haltung zu ihm noch einmal zu überdenken. Es ist unglaublich stark, wie er schreibt, und er ist so unglaublich weise. Ich dachte immer, er sei dieser eingebildete, lustige Kerl. Ich habe ihn wirklich unterschätzt.
Er schreibt in seinen Büchern ja auch über seine Parkinson-Krankheit. Er war 29 Jahre alt, als die Krankheit bei ihm diagnostiziert wurde. Das heißt, sein Leben und seine Karriere ist mit Parkinson verwoben, weil er eben so jung war, als er die Diagnose erhielt. Wie wollten Sie diesem Umstand gerecht werden und das auch in der Form des Films widerspiegeln?
Nun, das Erste, was ich zu Michael sagte, war, dass ich keinen Film über Parkinson machen will. Ich wollte einen Film über jemanden machen, der sich mit etwas auseinandersetzt, mit dem wir uns alle identifizieren können. Nicht alle von uns haben Parkinson, aber wir können uns mit dem Gefühl identifizieren, dass man jung ist und denkt, man kann die Welt erobern und dann wirft einen das Leben ein bisschen aus der Kurve. Als ich über das Projekt nachdachte, war ich selber an einem Tiefpunkt in meinem Leben. Ich ging auf die 60 zu, meine Kinder zogen aus. Ich fühlte mich in meiner Karriere irgendwie festgefahren, so als ob ich immer wieder das Gleiche gemacht hätte. Obwohl ich keine chronische Diagnose hatte, konnte ich mich mit den Gedanken identifizieren, die Michael beschäftigten. Und ich dachte, ich würde einen Film machen, der mehr darauf abgestimmt ist. Parkinson ist also eher eine Metapher. Im Film rennt Michael vor Parkinson weg. Er flieht vor seiner Diagnose. Ich dachte, wenn ich einen Film mit einer Metapher darüber mache, können sich vielleicht mehr Leute damit identifizieren und sich selbst in dem Film sehen.
Sie haben eine Szene eingebaut, in der Michael die Straße hinunterläuft, aber nicht wirklich gehen kann und hinfällt. Warum haben Sie diese Szene eingebaut? Hatten Sie das Gefühl, dass sie notwendig war, um auch die Schwere der Krankheit zu zeigen?
Wir waren sehr bewusst von and I hope this translates well, because it could come across as insensitive.
Wir waren uns sehr bewusst, und ich hoffe, das lässt sich gut übersetzen, denn es könnte als unsensibel rüberkommen, dass wir keinen Sick-Film machen wollten, keinen Film über einen Kranken. Es gibt so viele Filme, die Menschen mit Behinderungen oder Krankheiten zeigen, und man sieht sie und sagt, oh, die Armen. Wir haben dann im Schnitt beschlossen, ihn in seinem jetzigen Zustand zu zeigen. Die Leute kennen ihn ja vor allem als Marty McFly, als jungen, vitalen Menschen. Im Film sieht man ihn in der ersten Szene in der Gegenwart und er putzt sich seine Zähne und die Hand zittert. Und wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man, oh, das wird einer dieser Filme sein. Und dann frage ich ihn, ist das ein Film über einen Mann, der eine Krankheit hat? Und er reagiert und findet das sehr langweilig. Und ich dachte mir, lass uns diese Erwartungen nehmen und sie untergraben.
Ja, aber er hatte ja selber auch einen interessanten Umgang mit der Krankheit. Lange wusste niemand davon und er hat eine bestimmte Art entwickelt, sich zu bewegen und die Krankheit in sein Schauspiel zu integrieren. Wie spannend war es, sich noch einmal anzuschauen, wie er geschauspielert hat?
You know, in a way, Michael's heroic, but he wasn't always heroic.
Wissen Sie, in gewisser Weise ist Michael ein Held. Aber er war nicht immer heldenhaft, denn lange Zeit ist er davor weggelaufen und hat so getan, als ob er es nicht hätte. Er hat seine Arbeit gemacht und es versteckt. So würden wahrscheinlich viele von uns reagieren. Wir wollen es einfach niemandem erzählen. Wir wollen nicht verletzlich sein, nicht schwach. Wir präsentieren uns lieber als selbstbewusst und unbesiegbar. Das fand ich interessant. Michael J. Fox weigert sich, es der Welt zu erzählen. Er sträubt sich zuzugeben, dass er diese Krankheit hat. Und sobald er es tut, ist es eine Befreiung für ihn. Und er liefert die beste schauspielerische Leistung seiner Karriere ab. Er ist frei, ein besserer Vater zu werden. Für mich ist das Interessante das Verstecken. Die Krankheit ruft ihn und er widersteht diesem Ruf. Als er schließlich dem Ruf folgt, findet er seinen Weg und wird tatsächlich ungewollt zum Helden. Ich mag solche Helden.
When suddenly he finds his way and actually becomes heroic unintentionally. You know, I like unintentional or unlikely heroes, you know.
Ein großer Teil des Films besteht auch darin, dass sie sich mit ihm zusammensetzen und sie beide miteinander reden. Es sind also keine reinen Talking Heads von Michael J. Fox. Sie beide reden miteinander, sie interagieren sehr lebhaft. War das etwas, das sich zufällig ergeben hat oder hatten sie das geplant?
My original intention was to have no interviews in the movie. Because the storytelling was so good and the books were so good and the pieces of the story.
Ursprünglich wollte ich keine Interviews in den Film einbauen, einfach weil die Erzählung in seinen Büchern so gut ist. Und dann hatte ich einen anderen Job und der Regisseur hat mir die Aufnahme gezeigt, bei der die Leute einen Meter voneinander entfernt sitzen und reden. Ich war begeistert. Ich hatte gedacht, ich kenne alles und plötzlich entdecke ich diese Möglichkeiten. Aaron Morris hat dieses Gerät namens Interotron, bei dem die Leute direkt in die Linse schauen. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert und mochte es nicht, weil man durch Glas schaut und es keine Intimität gibt, wenn man seinem Gegenüber nicht in die Augen schaut. Hier ist es einfach eine Kamera in einem bestimmten Abstand. Ich hatte es ausprobiert und dachte, wow, lass uns einen Tag einplanen, an dem wir nur reden. Ich hatte keinen Plan für dieses Gespräch. Wir haben uns einfach unterhalten. Michael redet mit mir und ich rede mit ihm. Es sieht so aus, als würde er mit der Kamera sprechen. Und dieser frei fließende Sound ist es, der den Film prägt.
Ja, das kann man wahrscheinlich nicht planen, weil es eben auch von der anderen Person abhängt. Und Michael scheint so involviert zu sein, am Gespräch interessiert. Er wechselt im Tonfall zwischen lustig und nachdenklich. Das muss wie ein Geschenk für einen Filmemacher sein, wenn einem das jemand zur Verfügung stellt, oder?
Well, it's his openness. He never said, I don't want to talk about it. He talked about anything.
Er war so offen. Er hat nie gesagt, dass er über etwas nicht reden will. Er hat über alles gesprochen. Das Setup war genial. Normalerweise ist es ja so bei Filminterviews, der Regisseur sitzt 3 Meter von der Person entfernt, die er interviewt, und es sind 12 Leute drumherum. Es gibt Licht, jemand tippt auf seinem Laptop und jemand isst ein Sandwich. Am Ende sieht es sehr intim aus, aber das ist es nicht. Und deshalb wirken Interviews manchmal sehr oberflächlich. Bei dieser einen Aufnahme konnten wir uns gegenseitig in die Augen sehen. Das möchte ich ab jetzt immer so machen. Es hat wirklich Spaß gemacht.
We were looking into each other's eyes. And I want to do it again and again. It was really fun.
Das sagt der US-amerikanische Regisseur Davis Guggenheim. Sein wirklich interessanter Film Still, a Michael J. Fox Movie, ist jetzt beim Streamingdienst Apple TV Plus zu sehen. Gestern sind die Lolas verliehen worden und einer war sehr zufrieden mit der Gala.
Wenn es nächstes Jahr wieder so ist, dann geht das immer weiter bergauf.
Das sagt Volker Bertelmann über die Preisverleihung gestern, die Gala. Er hat den Preis für die beste Filmmusik gewonnen für Im Westen nichts Neues. 9 Lolas gab es insgesamt für den Film. Und ich spreche gleich mit dem Regisseur, mit Eduard Berger. Es soll die glanzvollste Veranstaltung des ganzen deutschen Filmjahres sein, der Deutsche Filmpreis. Gestern fand die große Gala, die Lolas, wieder statt in Berlin. Und ja, es wurde gefeiert, aber es gab auch kritische Worte auf der Bühne. Anna Wollner fasst für uns den Abend zusammen.
Ja, das Problem ist nämlich nicht nur der Schweiger. Das Problem sind auch die Schweiger drumrum.
Es war die erste von vielen Anspielungen auf die Causa Till Schweiger, die seit ein paar Wochen die deutsche Filmbranche aufwühlt. Machtmissbrauch und Arbeitsbedingungen an Filmsets. Die gut gelaunte und bestens vorbereitete Moderatorin Yasmin Shakiri hat ordentlich ausgeteilt an einem kurzweiligen Abend, der vor allem am Ende voller Überraschungen steckte.
Komplett überwältigt. Also ist, ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, dass wir es wirklich, wirklich, wirklich nicht so erwartet haben, weil die Konkurrenz oder die anderen Mitstreiter, würde ich mal sagen, haben so tolle Filme gemacht und ich bin einfach wirklich, ich habe es so nicht erwartet. Natürlich bereitest du was vor für den Fall der Fälle, aber wenn er dann eintritt, ist es erstmal so, okay, krass, es ist passiert. Und ich bin ehrlich gesagt, ich weiß gerade gar nicht, wie mir ist.
Ilka Çatak hat für viele überraschend für sein Drama Das Lehrerzimmer nicht nur die Lola für die beste Regie und gemeinsam mit Johannes Dunker für das beste Drehbuch bekommen, sondern mit seinem Produzententeam auch die Lola an Gold für den besten Film. Ein Film über eine ambitionierte junge Lehrerin in einem moralischen Zwiespalt, der wie durch ein Brennglas die deutsche Gesellschaft widerspiegelt. Das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen und Klassen, mal offener, mal versteckter Rassismus und Diskriminierung, all das im Mikrokosmos Schule.
Ich glaube, der Film tangiert einfach viele Themen, die in unserer Gegenwart heiß diskutiert werden und die wichtig sind und die relevant sind. Und gleichzeitig ist der Film aber auch eine zutiefst menschliche Geschichte und ist kein Themenfilm.
Hauptdarstellerin Leonie Benesch konnte sich gegen Sandra Hüller in Sissy und ich und gegen die iranische Schauspielerin Saar Amir Ibrahimi in Holy Spider durchsetzen.
Na, für mich bedeutet das Projekt einfach wahnsinnig viel, weil es so viel von dem verkörpert, weshalb oder eigentlich alles das verkörpert, wieso ich den Job gerne mache. Also das ist hauptsächlich das Team, mit so arbeiten zu dürfen, ne, wo wir gerade über diese ganzen Debatten reden, so arbeiten zu dürfen mit so begabten, wunderbaren Kolleginnen in verschiedenen Departments, das ist einfach das größte Geschenk. Und dass der Film jetzt so eine Anerkennung findet, ist einfach wahnsinnig.
Die Lola in Bronze ging an Holy Spider. Als großer Favorit ging der vierfache Oscar-Preisträger im Westen nicht Nichts Neues mit 12 Nominierungen ins Rennen und kam am Ende auf 9 Auszeichnungen. Unter anderem die Lola in Silber für den besten Film, die beste Musik, Kamera, Szenenbild, Kostüm, Maske und für Hauptdarsteller Felix Kamera.
Und mit dem Regisseur dieses Gewinnerfilms bin ich jetzt verbunden, mit Eduard Berger. Guten Tag, Herr Berger.
Guten Tag.
Ja, 9 Lolas. Wie sehr haben Sie gestern Abend gefeiert?
Oh, sehr lang und sehr viel. Ich habe mich wahnsinnig gefreut für mein Team, die so viele Auszeichnungen bekommen haben für uns, für unseren Film, aber ganz voran für Felix Kamera, der zum ersten Mal in einem Film gespielt hat und auch zum ersten Mal mit einem Preis für unseren Film ausgezeichnet wurde. Und das hat uns alle wahnsinnig gefreut, weil er hat uns eigentlich auf seinen Schultern getragen während der Dreharbeiten.
Können Sie eigentlich noch einen Überblick behalten über die Gesamtzahl der Preise, die der Film bisher bekommen hat?
Ja, sehr gut.
Wie viele sind's?
Oh, das weiß ich nicht genau, aber viele und sehr schöne und wir sind sehr, sehr reich beschenkt worden.
Ja, die bekanntesten natürlich sind die 4 Oscars, die 7 BAFTAs. Unglaublicher Erfolgszug dieses Films. Welche Rolle spielt denn da der Deutsche Filmpreis?
Ach, eine große Rolle. Das ist ja immer schön, nach Hause zu kommen und dann gerade auch zu Hause gesehen zu werden. Da sucht man es ja eigentlich am meisten. Wir können uns ja nicht, auch wenn wir vielleicht irgendwann mal, es gibt ja immer viele, die dann wegziehen, aber am Ende kommt man immer nach Hause und da möchte man auch willkommen geheißen werden. Das freut einen natürlich umso mehr.
Ich glaube, das wird die deutsche Filmbranche sehr freuen zu hören. Ganz ehrlich, hatten Sie insgeheim dann nicht doch auch mit einer goldenen Lola gerechnet?
Ich habe mit gar nichts gerechnet. Preise können immer nach links gehen, nach rechts gehen. Da kann man sich überhaupt nicht drauf vorbereiten, überhaupt nicht mit rechnen und dann einfach freuen, wenn was passiert. Und das ist doch schön.
Ich hatte auch so ein bisschen nach der Anerkennung in der heimischen Filmbranche gefragt, weil Sie sich ja durchaus auch kritisch über das öffentlich-rechtliche Fernsehen geäußert haben in einem Interview und davon sprachen, dass ARD und ZDF kein Interesse haben, innovative und radikale Filme aus Deutschland zu produzieren und stattdessen immer auf Altbewährtes setzen. Sehen Sie die Chance, dass sich durch einen Erfolg wie Im Westen nichts Neues da etwas bewegt?
Ja, also das Interview ist ein bisschen verkürzt wiedergegeben worden, aber im Kern ist es so, dass wir schon lange stagnieren und dass wir, also wir Filmemacher, wir brauchen ja uns gegenseitig. Wir brauchen das Fernsehen, wir brauchen das als Unterstützer für unsere Filme, wir brauchen die Förderung. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, also gestern Abend wurde Volker Schlöndorff ausgezeichnet und der hat die 70er und 80er Jahre mitgeprägt mit seinen Kolleginnen und hat eine große Zeit des Kinos geprägt. Und ich glaube, wir müssen die Bedingungen verändern, damit wir wieder so eine Zeit schaffen können. Also das wäre doch ein Traum, wenn wir nach den 20er Jahren, 50 Jahre später kommen die 70er und jetzt waren nochmal 50 Jahre später, dass wir eine Dekade schaffen, Hand in Hand mit den öffentlich-rechtlichen Sendern. Es soll kein Rundumschlagkritik sein, sondern es ist eher ein Aufruf zur Zusammenarbeit, dass wir sie brauchen. Man hört ja die ganzen Debatten auch über Drehbedingungen. Ja, die kommen auch nicht von ungefähr. Ja, wir brauchen uns gegenseitig, um gute Filme zu machen. Ich würde mir wünschen, dass man mehr im Austausch ist und sich überlegt, wie können wir es schaffen, dass wir eine neue Dekade einläuten, wie sie damals in den 70er und 80er Jahren passiert ist. Das wäre doch großartig, wenn wir das gemeinsam schaffen. Da würde ich mich unbedingt sehr, sehr drüber freuen.
Sie sagten, die Bedingungen müssten geändert werden. Das heißt, die Strukturen, aber auch einfach die Einstellung bei Öffentlich-Rechtlichen. Also wieder mehr Mut.
Also ich glaube, wir brauchen alle. Damit meine ich mich als Filmemacher. Ja, ich gucke Volker Schlöndorff an. Ich gucke alle Ehrenpreisträger vor ihm an. Und denke, den Mut, die Risikobereitschaft, die Experimentierfreudigkeit, den Mut ins Ungewisse zu sprengen, das Radikale an den Filmen, das wünsche ich mir für mich selber, das möchte ich gehen. Aber das wünsche ich mir auch von meinen Partnern bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und das muss auch von ganz oben, muss dieser Mut, diese Bereitwilligkeit, solche Filme zu machen. Ja, Ilka Çatak, Filmpreisträger gestern Abend. Glauben Sie, der Film hatte es leicht? Nein. Das ist eine großartige Erfolgsgeschichte. Der hat, glaube ich, 6, 7, 8, 9 Monate nach dem Weltvertrieb, nach Unterstützern gesucht. Ja, der Film war schon fertig. Dann lief er endlich auf der Berlinale, im Panorama. Ja, auch nicht im Wettbewerb. Und dann endlich wird er jetzt ausgezeichnet. Solche Filme muss man doch früh und rechtzeitig erkennen, dass die großartig sind. Und die muss man auch schon im Drehbuchstadium erkennen und unterstützen. Ja, bei so einem großartigen Regisseur. Da würde ich mir wünschen, dass es weniger Bürokratie gibt, schnellere Strukturen, größeren Austausch mit den Kreativen, mit den Schreibern, mit den Regisseurinnen. Und dann machen wir auch solche großartigen Filme.
Wie viel Bewegung ist denn Ihrer Meinung nach durch die Streamingdienste bereits in die heimische Filmbranche gekommen, dadurch, dass man eben nicht mehr nur auf deutsche Förderung angewiesen ist?
Ja, viel, aber viel zu langsam, finde ich. Das geht anderswo deutlich schneller. Wir sind behäbig. Wir sind ein behäbiges Land. Ja, und wir müssen schneller reagieren. Das hat auch mit der Struktur zu tun, dass diese Riesenschiffe, ARD und ZDF, sich langsamer navigieren lassen. Aber ich würde mir doch wünschen, dass man da schneller reagiert auf die Konkurrenz. Es gibt starke Konkurrenz aus dem Ausland. Da muss man doch schnell reagieren und sagen, okay, wie können wir da mithalten? Wie können wir uns reformieren, dass wir besser werden und dass wir besser als die Konkurrenz werden? Und da können wir uns gegenseitig helfen. Ich möchte auch besser werden in meinen Filmen. Und ich glaube, da kann man doch, ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir uns an einen Tisch setzen, überlegen, wie kann man gemeinsam besser werden.
An einen Tisch setzen ist eine gute Idee. Von der AG Kino, der Gilde der Deutschen Filmkunst Theater, gab es allerdings vorher auch Kritik, dass ihr Film als Film eines Streamingdienstes für den Deutschen Filmpreis nominiert war. Die kritisierten, dass das gesetzlich geregelte Kinofenster nicht eingehalten wurde. Haben Sie Verständnis für die Kritik?
Nein, überhaupt nicht. Da habe ich mich wirklich richtig geärgert, denn der Brief ist verlogen und falsch. Denn die AG Kino hat den Film gespielt, hat damit Geld verdient. Das war einer der erfolgreichsten Filme, würde ich denken, im Kino. Das Kinofenster gab es 7 Monate, stand jedem Kino frei, also nicht exklusiv, aber 30 Tage exklusiv, stand jedem frei, den Film dann nochmal nach den Oscars zu spielen. Viele Kinos haben das auch gemacht, waren damit erfolgreich. Und gerade die AG Kino hat den Film in ihren Kinos gespielt. Also man kann nicht wie nennt man das, Wasser predigen und den Wein trinken, von unserem Film profitieren. Da ärgere ich mich drüber.
Dann gab es ja auch im Vorfeld noch andere Kritik an der Deutschen Filmakademie, der Nominierungspraxis, dass es eine Vorauswahljury gibt, eben dass Petzold nicht nominiert war mit Roter Himmel und letztendlich auch ja eigentlich schon seit vielen Jahren, dass mit Filmförderung finanzierte Filme dann nochmal Steuergelder als Preise bekommen. In anderen Ländern, darunter auch in den USA und Großbritannien, gibt es kein Geld. Sie haben ja nun auch viel Erfahrung mit den Oscars und den BAFTAs sammeln können. Sind Sie der Meinung, da muss und kann sich in Deutschland beim Filmpreis doch auch was ändern?
Ja, wird es auch. Also ich gebe dieser Kritik völlig recht an dem Vorauswahlverfahren. Das habe ich auch schon seit Jahren kritisiert. Auch einer meiner Filme wurde, meine ich, vorausgewählt. Man hat ja jedes Jahr diese Debatte über die Vorauswahl und da hätte man auch sicherlich schneller darauf reagieren können. Vor 5 Jahren schon, vor 10 Jahren schon, sagen, das läuft doch viel zu viel falsch. Ich glaube, der Film Die Fälscher von Stefan Rutzewitzki ist auch nicht vorausgewählt worden und hat aber einen Oscar gewonnen. Spätestens da hätte man auch nicht mal reagieren können, dass man vielleicht am System auch mal was überdenken sollte. Und dieses Jahr war das sicherlich ein katastrophaler Fehler, so einen Film wie Roter Himmel nicht durchgehen zu lassen. Das entwertet den Preis natürlich. Aber die Filmakademie hat da reagiert und dieses Vorauswahlverfahren wird abgeschafft. Gleichzeitig glaube ich ganz, ganz stark daran, dass man den Preis vom Preisgeld entkoppeln muss. Das darf nichts miteinander zu tun haben. Die Filme, die prämiert worden sind, werden auch ohne Preisgeld, die Filmemacherinnen werden auch ohne Preisgeld ihren nächsten Film finanziert bekommen. Dieses Geld soll doch einfach in die BKM-Förderung fließen. Ich glaube, da vermischt man eine Gemengelage oder da bringt man Dinge zusammen, die nicht zusammengehören. Der Preis ist Preis genug, da braucht es kein Geld zu. Und dann gibt es auch verfälschte Abstimmungsmotivationen, die ich glaube nicht richtig sind. Und deswegen würde ich einfach sagen, lasst uns doch das entkoppeln vom Preisgeld und einfach nur den Preis als einen Preis einer Ehre zu verleihen, das würde mir genügen.
Das sagt der Regisseur des unglaublich erfolgreichen Films Im Westen nichts Neues, Edward Berger. Gestern hat der Film insgesamt 9 Lolas gewonnen. Herzlichen Dank, Herr Berger.
Vielen, vielen Dank.
Wir haben gerade darüber gesprochen. 9 Lolas gab es gestern Abend beim Deutschen Filmpreis für den großen Favoriten Im Westen nichts Neues. Aber der ganz große Durchmarsch ist es dann doch nicht geworden, denn letztlich war der große Gewinner gestern Abend Das Lehrerzimmer von Ilka Csatak. Ich bin verbunden mit meiner Kollegin Anke Lewicke. Anke, war denn tatsächlich gestern Abend Das Lehrerzimmer die große Sensation?
Ja, aber es war vielleicht auch eine verdiente Sensation. Und ich fand es eben ganz schön, dass der Regisseur ja gesagt hat, oh, Schule, da denkt man direkt an Themenfilm. Aber es ist eben kein Themenfilm. Man kann wirklich sagen, Das Lehrerzimmer geht erzählerisch ziemlich überraschend ungewöhnliche Wege, weil letztlich ist es ja ein Genrefilm. Man könnte von einem Schulparanoia-Thriller sprechen. Also alleine, wie diese Musik eingesetzt wird, wie sie sich über alltägliche Schulsituationen legt und die dann auflädt, die Kamera von Judith Kaufmann, die so zeigt, dass es in der Schule noch ein mysteriöses Eigenleben gibt und Leonie Benesch dann als Lehrerin, die ja in einem moralischen Dilemma ist, aber trotzdem zur Heldin wird. Also ich finde das schon überraschend für Deutschland, weil das heißt nie Genre-Kino und dann Genre, was aber so mitten in die Schule geht und die Schule als Mikrokosmos unserer Gesellschaft. Also das ist doch schon eine ziemliche Gratwanderung gewesen.
Weniger überraschend waren dann die 9 Lolas für Im Westen nichts Neues, aber dann ja eigentlich in Anführungszeichen nur eine silberne Lola. Edward Berger hat eben gesagt, er hat nichts erwartet, aber haben sich die, was meinst du, Mitglieder der Filmakademie, die über die Nominierung abstimmen, vielleicht doch gedacht, naja, der Oscar reicht doch, mal keine goldene Lola?
Ja, vielleicht. Wir wissen ja auch nicht, wie knapp da entschieden wurde. Vielleicht war das alles auch nur hauchdünn. Aber ich fand das doch sehr bemerkenswert, was Eddie Berger eben gesagt hat, auch gerade über Volker Schlöndorff und die anderen Regisseure des neuen deutschen Films. Natürlich kann man sich fragen, würde es heute noch einen Fassbinder geben? Würde das öffentliche rechtliche Fernsehen noch solche Leute entdecken und wirklich auch groß machen? Aber ich finde, dass Eddie Berger doch, weil er das meint, der vermisst die Radikalität. Ich finde ihn schon ein Ausnahmeregisseur auch, wenn man sich anschaut, was er alles gemacht hat. Also mit Jack lief er ja vor einigen Jahren auf der Berlinale. Da ging es dann eben um Kinder aus prekären Situationen. Und das war so aus der Perspektive dieser Kinder einfach gefilmt. Dann hat er eben, ist er ins internationale Serienbusiness gegangen, hat zum Beispiel bei The Terror mitgemacht. Und da sich ja auch diese Erfahrungen gesammelt, so ein Projekt zu stemmen, eben wie im Westen nichts Neues. Der Film hat vielleicht 20 Millionen gekostet, sieht doch unheimlich gut aus. Und dann die Leute aus Deutschland so zusammenzusuchen, die diese Gewerke so perfekt beherrschen, die dann ja auch überall ausgezeichnet wurden, jetzt auch eben bei den BAFTAs, bei den Oscars und eben auch bei dem Deutschen Filmpreis. Also das ist doch einfach auch eine tolle Leistung.
Bleiben wir nochmal bei den Überraschungen des gestrigen Abends. Der eine oder die andere haben sich durchaus gewundert, dass Holy Spider als bester Film nominiert wurde. Und gestern gab es dann für den Film Die Lola in Bronze, ein Film, der auf Farsi in der Türkei gedreht wurde, dessen Regisseur aus dem Iran kommt, der aber wiederum schon lange in Schweden lebt. Klär uns auf.
Ja, ich finde es auch ein bisschen absurd, vor allen Dingen, weil der Film dann ja wiederum von Dänemark ins Oscar-Rennen geschickt wurde. Also man kann schon länger eigentlich diese Entwicklung verfolgen, dass deutsche Produzenten, Produzentinnen mit deutschem Fördergeld international unterwegs sind. Das ist ja auch einfach super. Also dafür müssen sie dann eben, weiß ich nicht, der Schnitt oder die Post-Production muss in Deutschland stattfinden. Also es muss das Geld dann auch ein bisschen in Deutschland ausgegeben werden. Das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung und vielleicht kann man das auch als Produzent Leistung auszeichnen. Aber warum jetzt der Film, der hier dann noch die Bronze gewinnt, das bleibt, glaube ich, vielen ein Rätsel. Aber Eddie Berger hat ja auch gesagt, dass die Filmakademie am Umdenken ist und vielleicht gehört das eben auch mit dazu, dass man darüber nachdenkt, welche Filme dann eigentlich doch noch nominiert werden könnten nach neuen Kriterien.
Gestern Abend sind die deutschen Filmpreise verliehen worden, die Lolas. Ich habe darüber mit Anke Lewicke gesprochen. Vielen Dank.
Tschüss.
Seine letzten beiden Filme waren Horrorfilme und ziemlich erfolgreich. Hereditary, Das Vermächtnis und Midsommar. Für seinen neuen Film hat sich der US-amerikanische Regisseur Ari Aster durchaus auch in andere Genres bewegt und eine Art Psycho-Trip-Horror-Komödie mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle vorgelegt. Bo is Afraid heißt der Film. Und es geht darin um den 49-jährigen Junggesellen Bo Wassermann, der seine Mutter besuchen will. Die wiederum, lernen wir, ist ziemlich präsent in seinem Leben. Zu präsent.
Hallo Mörchen, ich bin's Mom. Ich wollte dir nur sagen, ich freue mich morgen wirklich so, so sehr auf dich. Du bist mein Engelchen und ich hab dich sehr lieb. Okay, ich hab dich lieb. Okay, bis dann, mein Schatz. Ich hab dich lieb.
Ja, die Lust auf die Reise hält sich bei Bo in Grenzen. Und außerdem hat Bo im Laufe der Jahre einige massive Ängste entwickelt. So wohnen wir dann in Bo is Afraid in erster Linie einer ziemlich abgefahrenen Reise in seinen eigenen Kopf bei. Ich habe mit dem Regisseur Ari Aster gesprochen und ihn erstmal auf die erste Szene angesprochen. Bo wird geboren und hört von seiner Mutter, wie viele Schmerzen das Baby ihm bereitet hat. Es beginnt damit, dass Bo schon vor seiner Geburt weiß, dass er schuldig ist. Welche Beziehung haben Sie zu Sigmund Freud?
I think Freud was brilliant.
Freud war brillant, aber er schöpfte aus einem Brunnen, den es bereits gab und hat auch natürlich sehr viel von Shakespeare.
I mean, I think Freud is indebted to Shakespeare, you know.
Wie groß war Ihr Interesse an Freud für den Film?
I think the film was just kind of Freudian in its bones.
Sicher ist der Film in gewisser Weise auch freudianisch und hat so eine freudsche Authentizität. Ich habe mich dann allerdings mit Freud jetzt auch nicht allzu sehr wieder beschäftigt, weil er sich da irgendwie ganz natürlich einfügt. Ich habe schon auch versucht, auch noch andere Räume und Orte zu erforschen.
Richtig, ja, bei der Vorbereitung habe ich auch gelesen, dass Sie während der Arbeit an dem Film viele Ideen aufgeschrieben haben, von denen Sie dachten, dass sie zu dem Film passen. War das eine Art Schüssel, in der Sie zunächst alles gesammelt haben? Können Sie den kreativen Prozess dieses Films beschreiben?
It was a very free process. It was very intuitive.
Nun, das war ein sehr freier Prozess, sehr intuitiv. Aber es braucht schon eine solide Architektur, um dieses Freischwebende und dieses Lockere dann irgendwie auch zu halten. Das gibt einem dann natürlich auch die Möglichkeit, so zu arbeiten, dass die Herausforderung darin besteht, es muss schon in einer gewissen Form auch wieder zusammenhängen und einen Film bilden, auch wenn permanent Lebenswelten verändert werden, der Rhythmus verändert wird, soll es schon diesem einen Film angehören, der sich aber natürlich ständig verändert, der tiefer wird und auch sein Zustand die ganze Zeit wechselt.
Ein großer Teil des Films handelt von Bos Paranoia. Aber die Kamera deutet nicht an, dass wir uns in Bos Kopf befinden. Es könnten auch einfach Dinge sein, die Bo passieren, so wie in einem Abenteuer- oder Actionfilm. Ich übertreibe etwas. Welche Beziehung haben wir als Zuschauer zu Bo? Wie sehr wollten Sie, dass wir in seinen Schuhen stecken?
Well, the world of Bo is an invented world and kind of and very unreal and the characters are very arch and kind of cartoonish.
Nun, diese Welt von Bo, die ist irreal, die hat etwas von einem Cartoon, von einem Comic und all das ist wirklich hervorgehoben. Allerdings funktioniert das nur, wenn Bo irgendwie auch grundiert ist. Er muss sozusagen eine Ersatzfigur für das Publikum werden, jemand, mit dem man sich dann doch in gewisser Weise identifizieren kann. Und Joaquin Phoenix ist offen für so etwas. Er ist auch ein Schauspieler, der verletzlich genug ist, um uns dann als Zuschauer noch einen Halt zu geben.
Bevor wir über Joaquin Phoenix sprechen, die Figur von Bo ist jüdisch. Inwiefern ist es eine jüdische Geschichte?
Well, Jews will probably recognize it. As being Jewish.
Also ich glaube schon, dass gerade Juden den auch als jüdisch erkennen, was diese Ängste anbelangt und auch diese Weltsicht. Aber die erste Regel, wenn man einen Witz erzählt, besteht ja darin, dass man den Witz nicht erklären darf. Und ja, es handelt sich hier um einen jüdischen Witz und dabei würde ich es dann auch ganz gerne belassen. Aber die Mutter, die Gott ersetzt, das ist schon ein sehr jüdischer Gedanke.
Ja, das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Wir verstehen, dass die Mutter neurotisch und ängstlich ist und sehr dominant in Bos Leben. In der Popkultur gibt es immer wieder das Bild der jüdischen Mutter, die Schuldgefühle bei ihren Kindern erzeugt und ziemlich aufdringlich ist. Ist das etwas, auf das Sie sich beziehen wollten? Denn manche Leute sagen, das sei ein Stereotyp. Man könnte es also auch kritisch sehen.
Wenn man diesen Film wirklich total ernst nimmt, dann ist man nicht wirklich auf der Wellenlänge des Films, weil es wird ja eigentlich schon früh im Film eine gewisse Lesart vorgegeben.
Richtig, also ist es etwas, worauf Sie sich speziell bezogen haben, dieses Thema der Mutter?
In some ways, I mean, I think there's a lot there that's true. And I think a lot of.
Nun, vieles davon ist ja auch wahr. Ein Klischee ist ja auch ein Klischee, weil man es so oft wiederholt, bis es sich in gewisser Weise verselbstständigt. Oder aber es wird so oft wiederholt, bis etwas in uns davon auch resoniert.
Reden wir über Joaquin Phoenix. Er spielt eine sehr zurückgezogene Figur, die sich im Laufe des Films immer weiter in sich zurückzieht, mit zwei Ausnahmen. Joaquin Phoenix spielt Bo so, dass er förmlich von den Ängsten absorbiert wird. Wie haben Sie mit ihm an der Art und Weise gearbeitet, wie er sich der Figur genähert hat?
Just a lot of talking, a lot of just investigating.
Zuerst haben wir einfach nur über die Figur geredet. Und haben sie auch in gewisser Weise untersucht und haben uns auch gefragt, welche Antworten würde diese Figur auf gewisse Fragen geben. Und genau deshalb wollte ich unbedingt mit Joaquin Phoenix zusammenarbeiten, weil er so eine Herangehensweise hat, mit der man Charaktere so frei entwickeln kann. Und er bringt sich wirklich so sehr ein in eine Figur und ist so stark involviert, wie es nur irgend geht.
Die Stadt, die Sie beschreiben, finde ich sehr interessant. Bo lebt in einer Wohnung. Manchmal muss er hinausgehen, um Wasser zu kaufen. Die Welt um ihn herum sieht aus wie nach der Apokalypse. Es gibt Drogen und Waffen und überall Menschen, die sich gegenseitig töten. Auch wenn sich vieles davon in Bos Kopf abspielt, wie sehr wollten Sie die Realität oder die Entwicklungen in der amerikanischen Gesellschaft in den Film einbringen?
Klar ist, dass ich eine gewisse Welt sehr hervorheben wollte, nämlich diese ausgedachte Welt und nach einer Zone und nach einem Tonfall gesucht habe, die wie durch ein Vergrößerungsglas erscheint. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Figur, die Joaquin Phoenix spielt, irgendwie auch wieder realistisch wirkt, dass seine Erfahrungen realistisch wirken. Und dadurch lastet natürlich auch sehr viel auf seinen Schultern als Schauspieler. Aber wenn man diesen Tonfall nicht findet, wenn man nicht als Zuschauer das Gefühl hat, man könne sich mit dieser Figur irgendwie identifizieren, dann würden diese 3 Stunden Film irgendwie doch sehr wehtun und fast wie eine Bestrafung wirken. Und hier ist es schon wichtig, dass man als Publikum in dieser Figur des Bono so eine Art Ersatzfigur hat, mit der man irgendwie mitgehen kann.
Sie arbeiten schon seit Jahren für den Verleih und die Produktionsfirma A24. Die Liste der Filme von A24 ist beeindruckend. The Whale und Everything Everywhere All at Once waren beispielsweise die großen Gewinner der Oscars. Was macht A24 richtig?
Also wenn A24 einmal beschlossen hat, mit dir zusammenzuarbeiten, dann vertrauen sie dir einfach und dann hast du als Filmemacher auch die Freiheit, deinen Film zu machen. Andere Hollywood-Studios versuchen eher jemanden zu engagieren, jemanden anzustellen und ihn dann so in diese Richtung zu pressen oder zu bringen, die ihrer Vorstellung eines Endprodukts entspricht. Und hier ist es wirklich so, A24 gibt dir die künstlerische Freiheit. Und dann, wenn es gut läuft, machen sie auch ein wirklich gutes Marketing. Und wenn sie dann Erfolg haben, hängt das einfach damit zusammen, wie sie das alles gekonnt zusammenführen.
Bo is Afraid, das ist der neue Film von Ari Aster, der jetzt im Kino läuft. Schonungslos, böse und gnadenlos, so könnte man die Filme von Ulrich Seidel beschreiben. Sei es ein Blick auf den Sextourismus in Kenia in Paradies Liebe oder der Blick auf abgründige österreichische Obsessionen in Im Keller. Immer wieder ist Ulrich Seidel Gast bei internationalen Filmfestivals, wird dort auch gefeiert. Aber mit seinem jüngsten Film Sparta hat der österreichische Regisseur für einigen Wirbel gesorgt. Anlass war ein Artikel im Spiegel. Der warf Seidel vor, er habe beim Dreh in Rumänien minderjährige Darsteller unangemessen behandelt. Das Filmfestival in Toronto hat den Film daraufhin aus dem Programm genommen. In San Sebastian lief er dann. Und nun kommt dieser Bruderfilm von Rimini in Deutschland in die Kinos. Wie die Diskussion in Österreich geführt wurde, darüber spreche ich jetzt mit der Filmredakteurin der Tageszeitung Der Standard, mit Valerie Dirk. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, der Film läuft seit gut einer Woche in Österreich in den Kinos. Wie sind denn die Reaktionen? Interessiert Sparta in Österreich die Zuschauenden noch?
Eher weniger. Der Film ist unter den Erwartungen angelaufen. Das kann aber auch daran liegen, dass wir wunderschönes Frühlingswetter am letzten Wochenende hatten und das ist ja generell schlecht fürs Kino. Und außerdem ist es ja auch so, dass, wie Sie richtig sagten, die Diskussionen schon 9 Monate zurückliegen und das Interesse generell etwas geschwunden ist.
Ja, und es gab, wie Sie sagten, ja jetzt schon monatelang Diskussionen um den Film nach diesem Spiegelartikel. Da ging es, um es nochmal zu konkretisieren, um den Vorwurf, dass Verantwortliche ihren Aufsichtspflichten während des Drehs nicht nachgekommen sind, sie vernachlässigt hätten, so der Vorwurf, von Kindern mit Gewalt und Nacktheit konfrontiert hätten. Die Vorwürfe haben sich nicht alle erhärtet, aber es hat einiges ins Rollen gebracht. Was waren denn die großen Konfliktlinien bei der Diskussion in Österreich?
Ich würde sagen, die Hauptkonfliktlinien der Debatte war einerseits vielleicht die Reaktion von Ulrich Seidel, dass Ulrich Seidel die Vorwürfe sehr schnell persönlich genommen hat. Das liegt natürlich auch daran, dass er allein verantwortlich ist für seine Filme. Er ist ja Regisseur und Produzent zugleich. Er hat aber die Vorwürfe auch sofort als eine Art Medienverschwörung wahrgenommen, als eine Medienverschwörung, die auf einen Kulturwandel zurückzuführen ist, als eine Art Vogue-Journalismus, der sich jetzt aufregt über seine Methoden, die er schon 20 Jahre lang eigentlich erprobt hat. Und andererseits ging es dann auch immer darum, inwieweit diese Vorwürfe auch wirklich rechtliche Konsequenzen haben, also inwieweit wirklich Vertragsbrüche stattgefunden haben, inwieweit tatsächlich die Kinderbetreuung am Set nicht stattgefunden hat. oder ob es da eher zu Schleißigkeiten gekommen ist, die man auch nicht wirklich nachprüfen kann. Und am Ende hat sich eigentlich Letzteres erhärtet. Es scheint einfach ein Dreh gewesen zu sein, wo einige Dinge nicht klar kommuniziert worden sind, aber die rechtlichen Grundlagen haben dann doch gepasst. Und ich glaube, das ist so eigentlich der Dreh- und Angelpunkt dieser Diskussion gewesen, dass es um die Frage ging, inwieweit ein westlicher Regisseur jetzt auch Euri Seidel nach Rumänien gehen kann oder in andere Gebiete, die vielleicht weniger wohlhabend sind und dort mit Laien drehen kann, denen er bestimmte Informationen zum Filmdreh auch vorenthält und dann diese Situation auch ausnutzt. Und zwar konkret die Situation, dass die Eltern der Kinder dort teils nicht da waren, teils im Ausland arbeiteten, teils sehr arm waren. Seidel sagt das ja auch selbst. Und dass sozusagen die Aufsichtspflicht der Eltern auch nicht wirklich gegeben war.
Bei der Viennale in Wien hat Ulrich Seidel dann eingestanden, dass er den Eltern den Film vielleicht hätte zeigen sollen. Aber der Vorwurf, es gehe um Pädophilie und er hätte den Eltern das sagen muss, den hat er zurückgewiesen. Es gehe, so sagte er, um die Suche nach Zärtlichkeit. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen?
Kann sie aus seiner Sicht auf jeden Fall nachvollziehen, weil aus seiner Sicht geht es um einen Mann, der einen inneren Konflikt hat. Konkret aber geht es bei Seidel auch immer um Sexualität. Und diese Sexualität, also dieses sexuelle Dilemma, in dem dieser Mann auch ist, ist einfach der Kern dieses Films. Und wenn er jetzt den Eltern der Laien gesagt hat, dass es um eine Vaterfigur geht, um einen Mann, der mit den Kindern zärtlich sein will, um Spiele, dann ist es einfach zu wenig Information im Vorhinein für diese Eltern gewesen, ihre Kinder bei dem Film teilnehmen zu lassen. Und das haben eben dann auch die Eltern mitbekommen und haben sich auch deswegen wohl an das Spiel gewandt.
Ich würde gerne nochmal auf diese Figur des Protagonisten eingehen, Ewald, gespielt von Georg Friedrich. Der lässt sich in einem Dorf in Siebenbürgen nieder, wandelt eine alte Schule in eine Art Festung um, die er dann auch Sparta nennt, baut sie zu so einer Art Idylle für Kinder auf. Hier bietet er den Kindern Judo an, er spielt mit ihnen, die kommen extrem gerne. Aber man merkt irgendwie, ja, er hat eine pädophile Neigung. Man merkt auch, der Protagonist kämpft damit. Es geht aber Seidel mehr um das Tabu im Kopf. Also Seidel zeigt quasi, ohne zu zeigen. Und deswegen feiern viele KritikerInnen den Film auch dafür und sehen gar kein Problem darin. Wie geht es Ihnen?
Ich habe eigentlich sofort ein Problem darin gesehen, weil ich nicht fand, dass sich die Pädophilie nur im Kopf abspielt. Ich finde ja, der Film zeichnet so eine Art Ausbruch der Figur des Ewald. Anfangs ist er eben in dieser unglücklichen Beziehung mit dieser rumänischen Frau, die wie so oft bei Seidel auch total sexualisiert dargestellt wird. Und dann erst begibt er sich sozusagen auf die Reise und findet irgendwie zu seiner Bestimmung. Den Eindruck hatte ich während des Films. Und seine Bestimmung ist eben dann, Kinder im Judo zu unterrichten und sie dabei zu filmen, wie sie irgendwie in Unterhosen im Garten spielen. Ich fand das hochproblematisch, zum einen, weil ja auch der Film auf einer wahren Geschichte basiert und nicht nur auf einen, also sogar auch das Deutschlandradio hat darüber berichtet, dass gerade Rumänien oder osteuropäische Länder eigentlich Orte sind, an denen Kinder vor allem aus verarmten Regionen den Vorhaben, sage ich jetzt mal, pädophiler Männer aus dem Westen sehr oft ausgesetzt sind. Und es gab da eben diesen einen Fall eines deutschen Karatelehrers, der nach Rumänien gegangen ist, in genau dieselbe Region und mit den Kindern dort eben Karate trainiert hat und sie eben auch gefilmt hat und diese Filme verkauft hat an eine Pädophilenplattform nach Kanada. Und diese Filme waren auch relativ unschuldig und harmlos, heißt es in den Berichten. Das waren einfach Filme von spielenden, halbnackten Kindern. Und im Grunde werden diese Bilder etwas naiv, würde ich sagen, oder unbedacht in Sparta reproduziert. Und das finde ich problematisch.
Was hätte Ulrich Seidel Ihrer Meinung nach anders machen müssen?
Also Ulrich Seidel hat immer sehr viel Empathien für seine Hauptfiguren. eben für diese mit sich kämpfenden, mit sich ringenden, mit ihren sexuellen Devianzen, sage ich jetzt mal, ringenden Männer hauptsächlich. Manchmal auch Frauen, aber oft Männer. Was mir aber auffällt, ist, dass eben die Laien und NebendarstellerInnen sehr oft wie so eine Art Figuren wirken, die irgendwie auch unausgegoren sind, die irgendwie auch wenig Substanz haben, die so eine Art Puppenfunktion haben für die Probleme der Hauptfiguren. Und das hätte man anders lösen können, würde ich sagen.
Ein Blick aus Österreich. Die Filmredakteurin der Tageszeitung Der Standard, Valerie Dirk, über Ulrich Seidels neuen Film Sparta. In Österreich ist er bereits angelaufen. In Deutschland kommt er am Donnerstag in die Kinos. Das war Vollbild mit Susanne Burg. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt, sowie samstags von 14:30 Uhr bis 16 Uhr im Programm vom Deutschlandfunk Kultur.